Das ist übrigens der absolute Idealzustand, wenn es um Motivation geht. Ja? Mhm. Ich habe ein Ziel, das ich verfolge, das mir wichtig ist, das ich erreichen möchte, aber auch der Weg dahin motiviert mich.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12. Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du hier bist. Egal, ob du zum ersten Mal da bist oder ein Wiederkehrer bist, schön, dass du heute hier bist, denn heute geht's wirklich ans Eingemachte und auch wirklich um ein sehr, sehr wichtiges Thema, das immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Es geht um das Thema Motivation. Und weil es uns so sehr beschäftigt, ist darüber auch so viel Halbwissen und Pseudowissen unterwegs und es ruft auch immer wieder Menschen auf den Plan, die behaupten, sie kennen sich damit aus und würden jetzt hier Menschen motivieren. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute den Johann zu Gast habe. Denn Johann hat einen Master in Psychologie und promoviert gerade in Motivationspsychologie. Er unterrichtet an der Uni München Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie und beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Thema, was eben Menschen antreibt, was sie motiviert und wie das ganze Thema zusammenhängt. Umso mehr freue ich mich, dass ich mich heute mit ihm über dieses Thema unterhalten kann. Denn ich habe sehr viele Fragen dazu, was denn Motivation überhaupt ausmacht. Und zum Beispiel auch das Thema Motivational Quotes. Ihr kennt es vielleicht, manche Leute hängen sich das gern ins Büro. Da stehen dann Zitate, die Menschen motivieren sollen. Dann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft? Wie spielen die beiden Themen zusammen oder stehen sie vielleicht sogar konträr gegenüber? Und wie kann ich dann selber lernen, mich für Ziele zu motivieren, die vielleicht gar nicht so attraktiv sind? Das finde ich sehr wichtig, das daraus auch mitzunehmen. Und dann sprechen wir auch über das Thema, wie das Belohnungssystem bei uns im Gehirn bei Motivation eine Rolle spielt. Und natürlich, weil es immer wichtiger wird, auch in der Arbeitswelt, wie kann ich in der Arbeitswelt Menschen nachhaltig motivieren? Oder muss ich vielleicht sogar einen anderen Ansatz wählen? Und das macht Johann selbst in Workshops und Seminaren. Da geht es darum, eher Demotivation zu verhindern, anstatt von Motivation aktiv zu fördern. Das ist sehr spannend und das ganze Thema finde ich super relevant, weil es jeden von uns irgendwo betrifft. Und deswegen freue ich mich darüber, mich jetzt mit Johann über das Thema zu unterhalten. Wünsche viel Spaß bei Wenn Motivation, dann bitte richtig. Ein Blick unter die Haube. Hi Johann.
Hi.
Wow, schön, dass es klappt. Ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt. Vor allem, weil mich das Thema Motivation auch sehr interessiert und weil auch die Hörer immer wieder darauf ansprechen, wie kann ich mich für bestimmte Themen motivieren. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne. Ich freue mich auch total, bei dir im Podcast dabei zu sein.
Cool, ja. Ich habe eine Weile lang, als ich bei Freeletics gearbeitet habe, habe ich beim Training immer auf eine Motivational Quote geguckt. Hm. Also da stand, glaube ich, the only factor of success is you. Also,
ja.
Ja. Und du, ich meine, du hast wissenschaftlich Ahnung von dem Thema Motivation. Was sagst du zu Motivational Quotes? Gibt es irgendeine, die du besonders albern findest?
Ja, oh, da gibt's viele. Ich kann gar nicht irgendwie bestimmte nennen, wobei ja. Ich letztens einen Motivational Quote gesehen habe, den ich auf der einen Seite sehr witzig, aber auf der anderen Seite auch motivational, psychologisch extrem problematisch fand. Aha. Und das war der Quote: Tough people last, but tough times don't.
Okay.
Also letztendlich, ja, so die schweren Zeiten gehen vorbei, die harten Zeiten gehen vorbei, aber Menschen, die hart sind, die Durchhaltevermögen haben, die werden siegen, die werden dranbleiben.
Und wo kommt es eigentlich her? Also wo kommen diese Quotes irgendwie her und was bringen die überhaupt?
Wie diese Quotes entstanden sind, kann man eigentlich gar nicht richtig nachverfolgen. Mhm. Also ich glaube, dass solche Zitate, seitdem es den Buchdruck eigentlich gibt, schon immer irgendwie mit bestimmten Menschen resoniert haben. Und sicherlich gibt es auch immer sehr weise Zitate. Mahatma Gandhi, Philosophen, Einstein. Ja. Und ich denke, und vermutlich würde ich mal sagen, so in den 80ern, also auch dieses ganze Fitness-Ding stärker gekommen ist, dass da man eben auch ja, das Gefühl hatte, dass es bestimmte Zitate gibt, bestimmte Quotes gibt, die eben Menschen inspirieren bzw. motivieren können oder zumindest motivieren sollen. Und ja, ich denke, dann hat sich das irgendwann so verselbstständigt. Menschen haben immer mehr dieser Quotes, dieser Zitate gefunden und ja, dann gibt es jetzt wahrscheinlich 1 Milliarde gefühlte Quotes, die mehr oder minder gut funktionieren.
Können diese Zitate dann tatsächlich motivieren oder was ist deren Effekt eigentlich?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt da keine einheitliche Studienlage zu, ob die jetzt wirklich gut funktionieren oder ob die nicht gut funktionieren. Es ist so, dass die durchaus helfen können. Ja, zum Beispiel, indem wir uns mithilfe dieser Zitate daran erinnern können, zum Beispiel Niederlagen anders zu betrachten. Denn oft neigen wir dazu, wenn wir Niederlagen erlebt haben, wenn wir es nicht geschafft haben, darauf zu fokussieren, darüber nachzudenken, zu überlegen, wie hätten wir es anders machen können. Und wenn dann solche Quotes kommen, dass es eben der Moment vorbei ist und nur die Zukunft zählt, das kann schon ganz hilfreich sein, sich einfach wieder aus diesem Fokus rauszuziehen und in den Blick in die Zukunft zu richten und sich wieder neu zu motivieren, es nochmal zu versuchen. Außerdem, und da gibt es so eine Theorie von Tori Higgins, das ist ein Sozialpsychologe, die ist die sogenannte Selbstdiskrepanz-Theorie, Self-Discrepancy Theory. Und die sagt im Prinzip, wir haben ein Ideal Self, das ideale Selbstbild, und wir haben das tatsächliche Selbstbild. Und idealerweise wollen wir, dass sie natürlich sich überlappen.
Ja.
Und wenn solche Motivational Quotes uns an unser ideales Selbstbild erinnern, erleben wir diese Diskrepanz. Und das mag uns motivieren, eben härter daran zu arbeiten, näher an dieses Idealbild zu kommen. Ja, auf der anderen Seite ist es halt so, dass viele dieser Quotes einfach auch sehr, sehr problematische Botschaften enthalten. Zum Beispiel dieser Quote, den ich gerade zitiert habe, ne, wo es darum geht, dass Menschen, die Durchhaltevermögen haben, die hart sind, besser mit harten Zeiten umgehen können und am Ende siegreich oder erfolgreich daraus hervorgehen. Und das Problem da ist, dass es dass da wenig Entwicklungsmöglichkeit hintersteckt. Stell es dir vor, du bist mit einer Herausforderung konfrontiert, liest dir diesen Quote durch und du versagst in der Herausforderung. Der einzige Schluss, der bei so einem Zitat übrig bleibt, ist, du bist offensichtlich keine harte Person. Ja, du bist nicht tough. Was machst du?
Ja.
So, das ist also extrem schwierig. Das ist ein extrem zweischneidiges Schwert, weil solche Quotes lassen echt wenig Entwicklungsmöglichkeiten übrig und bieten auch kaum Handlungshinweise, mit Niederlagen zum Beispiel umzugehen.
Ja.
Von daher, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Abgesehen davon sehen wir die so häufig, dass wahrscheinlich auch ein Sättigungseffekt irgendwann.
Ja. In diesem Zusammenhang, weil da wird ja auch oft auf die Willenskraft angespielt und darauf abgezielt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Willenskraft und Motivation?
Ja, es ist eine sehr gute Frage und ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, denn die allermeisten Menschen schmeißen diese beiden Begriffe, diese beiden Konzepte eigentlich in einen Topf und unterscheiden die nicht. Aber es ist extrem wichtig, die Sachen zu unterscheiden. Ich probiere es mal kurz zu machen, weil hinter der Unterscheidung steckt nochmal sehr, sehr viel wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ich probiere es mal möglichst pointiert darzustellen. Ja. Man kann sagen, Motivation ist etwas, das mit uns passiert. Ja, also das sieht man ja auch in der Sprache. Wir werden motiviert, jemand hat uns motiviert, eine Situation hat uns motiviert. Auf der anderen Seite Willenskraft, auch wenn wir sagen, wir motivieren uns selbst, hat was Aktives. Ja, es geht darum, dass wir selbst Energie herstellen. Und ich glaube, da liegt der zentrale Unterschied. Wenn wir motiviert sind für ein bestimmtes Ziel, dann fällt es uns extrem leicht, uns in Richtung dieses Ziels zu bewegen. Wir haben kein Problem damit anzufangen, wir haben Durchhaltevermögen und alles fühlt sich eigentlich irgendwie leicht und fast automatisch an. Ja. Das liegt daran, dass eben unser ganzes psychologisches System darauf ausgerichtet ist, dieses Ziel zu erreichen. Denn das passiert, wenn wir motiviert sind. Ja, unsere Aufmerksamkeit ist gelenkt auf das Ziel. Andere Ziele, die vielleicht konkurrieren könnten, werden abgewertet. Sodass im Prinzip alles bereitgestellt wird, jede Energie bereitgestellt wird, um eben dieses Ziel zu erreichen. Bei der Willenskraft fehlt diese Energie aus dem Ziel. Ja, das ist eine Situation, in der wir sozusagen uns selbst dazu bringen müssen, aufzustehen und ins Fitnessstudio zu gehen oder an der Arbeit zu arbeiten, an einem Aufsatz für die Schule zu lernen. Ja, das heißt, das, was wir tun sollen, motiviert uns nicht. Mhm. Und in der Situation müssen wir eben selbst diese Energie bereitstellen und herbeiführen. Mhm. Und das fühlt sich in der Regel extrem anstrengend an. Mhm. Ich denke, jeder, der so eine Situation mal erlebt hat, weiß, wie schwer es ist, wenn man eigentlich lieber auf der Couch sitzen möchte, sich dann hochzuziehen und rauszugehen oder montags arbeiten zu gehen.
Und wenn man jetzt genau das Menschen beibringen möchte, also wenn ich jetzt selber merke, ich habe immer wieder das Problem, besonders für die Ziele, die mir jetzt irgendwie nicht attraktiv erscheinen, die Motivation aufzubringen, also aufzustehen und das dann tatsächlich zu tun. Ich weiß, du gibst selber auch Workshops, die psychoedukativ sind. Ich habe das Wort neulich gelernt. Und also wie funktioniert das, wenn man sagt, ich möchte jemand den Blick unter die Haube mal zeigen, wie funktioniert es, dass ich dann besonders für Ziele, die irgendwie nicht so attraktiv sind, dann doch die Motivation oder die Willenskraft aufbringe?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten oder mehrere Wege. Ein Weg ist es tatsächlich, bestimmte Strategien zu erlernen, die es Menschen leichter machen, Willenskraft aufzubringen. Das Problem ist, dass oder die Willenskraftstrategie, die wir normalerweise nutzen, fast automatisch ist, Zähne zusammenbeißen und durch und selbst dazu zwingen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Das funktioniert. Das funktioniert aber nicht beliebig oft. Ja, wenn wir uns an einem Tag häufig anstrengen mussten, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollten, wird es uns irgendwann viel, viel schwerer fallen, als es uns vielleicht morgens am Anfang des Tages gefallen ist. Ja? Und diese Strategie, dieses sich selbst zwingen, nennt man Selbstkontrolle. Und die verbraucht einfach viel Energie, die kostet viel Energie. Und es gibt eine Reihe von Strategien, die darauf abzielen, diese Energie, die man benötigt, um sich selbst zu zwingen, um Dinge zu tun, dass wir die einfach reduzieren. Ja, dass man da den Reibungsverlust minimiert, wenn man so will. Und da gibt's, oder da hat die Forschung wirklich unendlich viele Strategien gefunden, die zum Teil sehr, sehr gut empirisch belegt sind. Ein Beispiel für eine Strategie, die tatsächlich extrem gut funktioniert und super leicht direkt umzusetzen ist, sind sogenannte Implementation Intentions. Das sind im Prinzip Handlungspläne, die man macht, wenn man zum Beispiel versuchen möchte, bestimmte Verhaltensweisen aufzubauen, die einem dabei helfen können, sein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, ich habe massive Probleme, morgens aufzustehen. Es ist, ich denke, vielen Leuten geht es auch so. Morgens klingelt der Wecker und dann klicke ich nochmal auf Schlummern und dann fange ich an, mit mir zu diskutieren und komme meistens zu dem Schluss, ausnahmsweise heute kann ich nur mal ein bisschen liegen bleiben, weil es ist irgendwie so angenehm. Ja. Bis ich dann irgendwann eine Stunde später oder anderthalb Stunden später dann aufstehe. Vielleicht jetzt ein bisschen extrem, aber ich glaube, die meisten kennen es. Was das Problem, was dahinter steckt, ist letztendlich ein Problem von Willenskraft. Also ich habe ein Ziel, ich möchte aufstehen, irgendwie pünktlich auf der Arbeit sein, was mich aber überhaupt nicht motiviert. Was mich in der Situation motiviert, was sich gut anfühlt, ist es, im Bett liegen zu bleiben. Das heißt, ich muss mit einem Impuls umgehen und ich muss mich gegen einen Impuls wehren, der aber in dem Moment einfach wahnsinnig attraktiv erscheint. Das kann ich natürlich probieren. Und ich kann mir natürlich ein Inspirational oder Motivational Quote übers Bett hängen. Aber irgendwann wird er seine Macht verlieren. Was ich eben mache, was ich gemacht habe und was mir sehr geholfen hat, sind eben diese Implementation Intentions, diese Handlungspläne. Und zwar, was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe einfach mir aufgeschrieben, wenn morgens der Wecker klingelt, dann stehe ich auf und trinke ein Glas Wasser und gehe unter die Dusche. Und das ist schon alles. Das ist ein ganz simpler Wenn-Dann-Plan. Und auch wenn es simpel klingen mag, die Psychologie dahinter ist extrem spannend und extrem gut belegt. Denn was passiert ist, wir geben durch Wenn-Dann-Pläne ganz viel der Selbstregulation, die wir in solchen Situationen brauchen, an die Situation ab. Mhm. Ja? Der Wecker klingelt, ist ein klarer situativer Hinweis. Mhm. Und es gibt nur diese eine situative Handlung, die möglich ist. So, entweder stehe ich auf oder ich stehe nicht auf. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeiten, mit mir selbst zu diskutieren. Mhm. Und was dadurch passiert, nennen wir in der Psychologie strategisches Automatisieren. Mhm. Ja, wenn man das eine Zeit lang macht, ist es fast wie eine konditionierte Reaktion. Der Wecker klingelt, man steht auf, trinkt ein Wasser, geht in die Dusche und geht aus dem Haus. Ja. Und dadurch, dass es automatisiert wird, kostet uns irgendwann keine Energie mehr. Mhm. Und so können wir zum Beispiel viele Situationen lösen, in denen wir eigentlich Willenskraft brauchen würden. Mhm. Aber eben verhindern können, dass es so viel Energie kostet.
Was ist dann da der Knackpunkt? Also ist es das Aufschreiben? Oder, also, weil das klingt jetzt so einfach, dass ich... Wenn wir jetzt vor dem Publikum wären, könnte ich mir vorstellen, das glaube ich nicht.
Ja.
Also.
Ja. Ja. Ja, vollkommen richtig. Das ist das erstaunt gerade Menschen, die das zum ersten Mal hören, immer extrem, dass man mit so einfachen Mitteln so viel erreichen kann. Es gibt mehrere Knackpunkte. Zum einen funktionieren diese Implementation Intentions eher, wenn man neue Verhaltensweisen aufbauen möchte. Mhm. Nicht, wenn man zum Beispiel Routinen aufbrechen möchte. Zum Beispiel, wenn man aufhören möchte zu rauchen oder solche Dinge, Habits. Mhm. Ja. Wenn man die aufbrechen möchte, funktionieren sie nicht so gut. Also das heißt, ich sollte diese Wenn-Dann-Pläne, diese Handlungspläne erst nutzen oder nur dann nutzen, wenn es darum geht, eine neue Verhaltensweise aufzubauen, für die ich eigentlich normalerweise Selbstkontrolle und massive Willenskraft brauchen würde. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Der zweite Punkt ist tatsächlich das Aufschreiben. Mhm. Das Aufschreiben ist sehr wichtig, um es einfach auch irgendwo, letztendlich auch wie ein Zitat, wenn man so will, festgehalten zu haben. Mhm. Ja. Natürlich, eigentlich können wir uns das auch ganz gut merken, aber wenn wir es nirgendwo stehen haben und wir sind wieder müde und das Bett fühlt sich so kuschelig an, dann können wir uns möglicherweise auch falsch daran erinnern. Und dann war das vielleicht, na, wenn der Wecker klingelt, bleibe ich noch eine Viertelstunde liegen und dann trinke ich was. Also es macht schon einen Unterschied. Und wir wissen aus Forschung aus anderen Bereichen, dass man Dinge aufschreibt oder dass man das Gefühl hat, dass Dinge irgendwo festgehalten sind. Mhm. Ja? Dass sie dann deutlich, deutlich mehr Commitment deutlich mehr Compliance hervorrufen. Mhm, ja? Also wir halten uns viel, viel stärker dran. Und das ist der zweite Schritt. Also es ist sinnvoll, dass das irgendwo steht. Und das dritte, oder die dritte Möglichkeit, die Wirkung zu verbessern, ist, dass dieser Dann-Teil eine zielgerichtete Verhaltensweise beinhaltet. Ja? Das heißt, mein Ziel in dem Beispiel war es eben, früher auf der Arbeit zu sein. Ein wichtiger Teilschritt dazu ist es, einfach möglichst schnell zu duschen und aus dem Haus zu gehen. Das heißt, wenn dieser Dann-Teil, also wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf und gehe duschen, das bringt mich einen Schritt näher zu dem Ziel, was ich eigentlich verfolgen möchte. Und das verstärkt die Wirkung dieser Wenn-Dann-Pläne nochmal enorm. Und das Allerbeste ist, wenn man sich diese Wenn-Dann-Pläne tatsächlich bildlich vorstellen kann. Ja, wenn man sich wirklich vorstellen kann, okay, ich liege im Bett, der Wecker klingelt, ich stehe auf, trinke ein Glas Wasser, gehe unter die Dusche. Dann funktionieren sie extrem, extrem gut. Und dazu gibt es wirklich, wirklich viele Studien, auch coole YouTube-Videos, die das nochmal schön knackig erklären.
Wonach muss man da suchen?
Implementation Intentions. Aha.
Okay, cool. Und was wird jetzt dadurch beeinflusst? Wird jetzt da die Motivation erhöht, die Willenskraft unterstützt oder?
Die Willenskraft wird unterstützt. Also was letztendlich dadurch passiert ist, dass wir einfach bestimmte Dinge, die uns eigentlich Kraft kosten, die uns eigentlich Energie kosten, die Energie von uns ziehen, dass wir die automatisieren, sodass sie keine Energie mehr kosten. Ja, dass es irgendwann, denken wir nicht mehr drüber nach, dass wir, wenn der Wecker klingelt, eben mal aufstehen, ein Glas Wasser trinken und duschen gehen. Und dadurch reduzieren wir die Energie, die wir aufbringen müssen, um diese Situation herzustellen, dass wir eben den Arsch hochkriegen und die Dinge tun, die wir tun wollen.
Hat das irgendwie eine Zeitleiste? Also kann man irgendwie sagen, das dauert 24 Tage oder 7 Stunden? Oder gibt es da irgendwie...
Ja, also es hängt davon ab. Meine persönliche Erfahrung damit ist, dass es relativ schnell funktioniert.
Ja.
Also ich habe es innerhalb von einer Woche mein Verhalten ändern können. Und das ist auch in der Literatur typischerweise so ein Durchschnitt, um die ersten Effekte zu sehen. Der Punkt ist aber der, bis es wirklich strategisch automatisiert ist, dauert es ungefähr 60 Tage. Also auch so, dass selbst wenn unsere Routine mal durchbrochen wird, dass wir immer wieder zu dieser Routine zurückkehren. Weil wenn, ich habe die Woche, hat es funktioniert, dann war irgendwie Urlaub und ich bin natürlich nicht aufgestanden, dann musste ich wieder von Neuem anfangen. Das sollte man im Hinterkopf haben. Also wenn man sowas versucht mit den Wenn-Dann-Plänen, sollte man das möglichst in einer Phase tun, in der, ja, in der man weiß, dass diese Routine, die man aufbaut, dass dieses Ziel der strategischen Automatisierung nicht irgendwie durch Änderungen im Tagesablauf zum Beispiel schnell wieder durchbrochen werden kann.
Das heißt, für so einen Wenn-Dann-Plan muss ich mir selber eigentlich nur überlegen, welche zielgerichtete Handlung bringt mich meinem Ziel näher.
Ganz genau, ganz genau. Ein anderes Beispiel, wenn man Diät halten möchte. Da funktionieren diese Wenn-Dann-Pläne auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Typischerweise ist es so, dass wenn Leute abnehmen wollen, häufig trotzdem nochmal Lust auf was Süßes kommt, Heißhunger oder irgendwie, naja, man läuft an der Zucker gefüllten Cola vorbei und denkt sich, ah, wäre jetzt gut.
Ja.
Und was man eben machen kann mit einem Wenn-Dann-Plan, man kann sagen, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich Lust auf eine Cola, dann esse ich einen Apfel.
Ja.
Oder dann esse ich eine Banane. Oder dann gehe ich 5 Minuten joggen. Oder was auch immer. Also jede Verhaltensweise, die irgendwie was damit zu tun hat, dass wir dem Ziel, Gewicht zu reduzieren, näher kommen, kann uns dabei helfen.
Jetzt findet ja in uns drin da irgendwie so, ich sag mal, ein interner Konflikt statt.
Genau.
Da gibt es irgendwie mehrere Gegenspieler. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das irgendwie durch dieses 3K-Modell, das du mal erzählt hast, so ein bisschen repräsentiert. Magst du mal beschreiben, was dieses Modell ist, wo das herkommt?
Ja. Also das 3K-Modell, auf das du anspielst, das ist von Professor Dr. Kehr entwickelt worden, einem Psychologen an der TU München. Zufälligerweise auch mein Doktorvater, aber ich vertrete das Modell nicht deshalb, weil er mein Doktorvater ist, sondern weil es tatsächlich für uns selbst, gerade in der Anwendung, sehr, sehr gute Handlungshinweise liefert, wie wir uns selbst motivieren können, beziehungsweise wie wir eben Willenskraft leichter aufbringen können. Die Grundidee hinter dem 3K-Modell ist eigentlich genau das, was du sagst. Wir Menschen als Spezies, aufgrund unserer evolutionären Geschichte, haben ein motivationales Problem. Wir sind nicht dafür gemacht, langfristige Ziele zu erreichen und auch langfristige Ziele zu verfolgen. Macht auch evolutionär gar keinen Sinn.
Ja.
Ja? Warum sollten wir, wenn wir Hunger haben, sagen, okay, nee, ich esse jetzt nicht, ja? Ich esse später, weil das hat den Vorteil. Bringt nichts.
Ja, ja. Ja?
Deswegen ist auch Motivation so mächtig, weil evolutionär ist es ein Überlebensvorteil. Ja? Wenn wir Hunger haben, wenn wir Angst haben oder so, ne, dann tun wir Dinge sofort, die darauf gezielt sind, irgendwie dieses Bedürfnis zu befriedigen, beziehungsweise aus der Gefahrensituation zu entkommen. Und wir denken nicht darüber nach, dass wir jetzt was Negatives aushalten sollten, um später irgendwann was Positives zu erreichen. Also das ist sozusagen das Dilemma, das Menschen generell motivational haben. Jetzt hat sich aber irgendwann unser präfrontaler Kortex entwickelt und somit auch die Fähigkeit, zukünftige Zustände zu antizipieren und die auch zu wollen. Das Problem ist, wenn wir sehen, wir haben ein langfristiges Ziel, das löst in der Regel nicht die gleichen motivationalen Reaktionen bei uns aus wie eine Situation. Na, vielleicht kennt man das, ist so diese Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation ist, wenn wir etwas tun und allein das Machen dieser Sache, das Durchführen dieser Handlung uns einfach viel Spaß und Freude bereitet. Und extrinsische Motivation ist, dass wir ein Ziel erreichen wollen, aber die Handlung dazu uns häufig gar keinen Spaß bereitet. Wie zum Beispiel zu trainieren gehen oder auf Süßigkeiten zu verzichten, früh aufzustehen und so weiter. Und dieser Konflikt liegt auch dem 3K-Modell zugrunde. Die Idee von dem 3K-Modell ist, dass Motivation aus drei Komponenten entsteht, beziehungsweise dass sich Motivation aus dem Zusammenspiel von drei Komponenten ergibt. Die eine Komponente, das sind die sogenannten impliziten Motive. Implizite Motive sind, oder die kann man sich vorstellen als, als eine Assoziation zwischen bestimmten Situationen, zwischen bestimmten Handlungen, die zu positiven Gefühlen führen, zu positivem Affekt, sagen wir in der Psychologie. Und die entstehen in der Regel ganz, ganz früh in der Entwicklungsgeschichte, sagt zumindest die Theorie dahinter. Und um sich das mal bildlich vorzustellen, das ist zum Beispiel, wenn ein Baby, das gerade krabbeln kann, zu einem anderen Baby krabbelt und lieb zu dem anderen Kind ist, ihm vielleicht was anderes, was von seinem Spielzeug abgibt, oder wie auch immer. Wenn es dann gelobt wird, ja, dann gibt es, formt sich über die Zeit eine Verbindung zwischen freundlichem, altruistischem Verhalten und einer positiven Verstärkung. Und man würde in der Psychologie sagen, dass Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, frühkindlich, dass die ein starkes Anschlussmotiv haben, ein starkes implizites Anschlussmotiv. Und dass Menschen in solchen Situationen, wo die eben das Gefühl haben, sie können mit anderen in Kontakt treten, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, dass die in solchen Situationen einfach ganz, ganz stark motiviert sind. Das ist die eine Seite, die impliziten Motive. Die andere Seite oder die zweite Komponente, das sind die expliziten Motive. Die expliziten Motive, kann man sagen, das sind eigentlich unsere Ziele. All das, was wir uns so vornehmen, was wir auch sprachlich repräsentieren können. Ich möchte abnehmen, ich möchte Erfolg haben, ich möchte Karriere machen, ich möchte das und das. Der Punkt ist, diese expliziten Motive, diese Ziele sind häufig kulturell, gesellschaftlich vorgegeben. Ja, durch unsere Eltern, durch Freunde, durch Medien. Und der Konflikt, den wir gerade angesprochen haben, entsteht dadurch, dass unsere impliziten Motive, also das, was uns eigentlich aus innen heraus motiviert, unsere expliziten Motive häufig nicht zusammenpassen müssen. Denn, davon geht die Theorie aus und das lässt sich auch ganz gut in der Wissenschaft zeigen, diese impliziten Motive sind uns bewusst nicht zugänglich. Also wir wissen nicht, ob wir jemand sind, der eher anschlussmotiviert ist, der vielleicht eher machtmotiviert ist oder der leistungsmotiviert ist. Und so kann es eben sein, dass sich jemand, der extrem anschlussmotiviert ist, einen Job sucht, weil er glaubt, er möchte Karriere machen, der im Wesentlichen beinhaltet, alleine in einem Kämmerchen zu sitzen und zu arbeiten. Und das ist eben eine Situation, die ihn nicht motivieren wird. Das heißt, er verfolgt zwar sein Ziel, ja, indem er diese Arbeit macht, das, was ihn in seiner Karriere voranbringt. Aber ihm fehlt eben diese automatische Energie, die entsteht. Ja, und er braucht halt eben ganz, ganz viel Willenskraft, um dieses Ziel dann zu erreichen. Ja, würde er die Möglichkeit haben, dieses Ziel auch zu erreichen in einem Job, wo er in einem Team arbeitet, wäre auch der Weg zum Ziel extrem motiviert. Ja, das wäre sozusagen der optimale motivationale Fall. Das ist so das Zusammenspiel der beiden Komponenten. Die dritte Komponente, das sind die subjektiven Fähigkeiten. Und das hat eigentlich nur damit zu tun, dass es oftmals ein großes motivationales Hindernis ist, wenn wir das Gefühl haben, etwas nicht zu können. Wenn wir sollen etwas tun und wir glauben einfach, dass wir es nicht hinkriegen werden, das bedeutet, dass wir es nicht versuchen wollen. Wir haben Angst zu versagen oder trauen uns das nicht zu. Und das hemmt uns. Und deswegen geht Professor Kerr davon aus, dass wenn implizite Motive mit den expliziten Motiven übereinstimmen, das heißt, wir verfolgen ein Ziel, was zu unseren impliziten Motiven passt, was uns intrinsisch motiviert, und wir haben das Gefühl, dass wir das können, was, was wir tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen, dann sind wir optimal motiviert, dann entsteht dieses Gefühl von Flow, dieses alles um sich herum zu vergessen und wirklich zielgerichtet, konzentriert, motiviert an der Sache zu arbeiten oder irgendwas zu tun.
Wie kann ich mir jetzt, also erstmal gut beschrieben, ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn und es klingt auch echt schlüssig. das klingt für mich, ich möchte es gleich rausfinden irgendwie, wie kann ich das jetzt als Einzelperson irgendwie für mich anwenden?
Ja.
Also kann ich rausfinden, was meine impliziten Motive sind? Leite ich dann daraus meine expliziten Motive ab und so weiter? Also wie gehe ich jetzt als Einzelperson damit um?
Also der erste Schritt, glaube ich, ist es, sich dieses Modell noch mal ein bisschen vereinfacht vorzustellen. Mhm. Und zwar als oder mit den Begriffen Kopf, Bauch und Hand. Mhm. Ich finde, das ist einfach eine schöne Metapher für das, was dieses Modell mit den komplizierten Begriffen, implizite Motive, explizite Motive und so weiter aussagt. Ja? Mhm. Die Idee ist eben, Bauch ist etwas, was uns intrinsisch motiviert. Mhm. Das sind alle die Situationen, wo wir einfach Spaß empfinden. Mhm. Der Kopf, das sind unsere Ziele, unsere langfristigen Ziele, und die Hand sind eben unsere Fähigkeiten. Und die sollten wir eben, wie ich gerade schon gesagt habe, in Übereinstimmung bringen. Das ist der erste Schritt. Ne? Sich wirklich diese Denke anzueignen. Und auch mal in seinem Leben zu schauen. So, was sind Situationen, in denen ich einfach Spaß habe? Mhm. Was sind meine Ziele? Und was sind Situationen, wo ich das Gefühl habe, ja, ich habe die notwendigen Fähigkeiten dafür, ich habe die Hand. Mhm. Und was sind Situationen, wo ich eher das Gefühl habe, weiß ich nicht so, ob ich es kann. So, das ist der erste Schritt. Mhm. Selbstwahrnehmung ist immer der erste Schritt in allem, was mit psychologischen Interventionen zu tun hat. Mhm. Der nächste Schritt ist es, an den Bauch ranzukommen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir häufig kaum Einsicht in diese impliziten Motive haben, in unsere Bauchmotive, einfach weil die vorsprachlich entwickelt sind und weil sie hauptsächlich unbewusst funktionieren. Aber man kann drankommen, und zwar durch Introspektion. Mhm. Also das heißt, tatsächlich in sich hineinzuhören, in sich hineinzusehen und zu schauen, welche Situationen welche Emotionen bei jemandem auslösen. Mhm. Und ein guter Weg ist es zum Beispiel, mal zu schauen, ob die Ziele, die man so hat, ja, wie es sich anfühlt, wenn man die erreicht hat. Mhm. Und eine gute Übung, die auch wissenschaftlich validiert ist, die wissenschaftlich untersucht worden ist, ist es, sich hinzulegen oder hinzusetzen, je nachdem, wie man es mag. Und zunächst mal einfach für eine Minute, für zwei Minuten die Augen zu schließen und achtsam in sich hineinzuhören. Mhm. Wie fühlt es sich an zu sitzen? Wie fühlt es sich an zu liegen? Wie geht der Atem? Ja, um einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten. Mhm. Und in einem zweiten Schritt wieder so zwei, drei Minuten sich wirklich auszumalen, die Situation, wenn man es geschafft hat. Mhm. Ja, wenn man das Ziel erreicht hat. Mhm. Und was sich zeigt, ist, dass sich das Vorstellen dieser Situation genauso implizite Motive aktivieren kann, wie das tatsächliche Erleben der Situation. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, es entsteht Stolz, es entstehen positive Emotionen, man hat ein Gefühl von Genugtuung, Zufriedenheit, man fühlt sich energetisiert, man freut sich, dann ist es ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass das explizite Ziel, was man hat, von den impliziten Motiven, vom Bauch unterstützt wird. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass man gerade Ziele verfolgt, die nicht so sehr mit den eigenen Bauchmotiven, mit den impliziten Motiven zusammenhängen. Mhm. Und das ist tatsächlich der beste Schritt oder der beste Weg, um mal für sich selbst einfach zu checken, ob das, was man sich als Ziel gesetzt hat, tatsächlich auch ein Ziel ist, was einen motiviert.
Ja, das klingt auf jeden Fall plausibel. Jetzt überlege ich mir nur, weil für viele ist das so ein schwieriges Konzept. Ich setze mich mal hin und blick nach innen sozusagen. Gibt es da irgendwie eine Herangehensweise aus der Psychologie, wie man Menschen da hinführen kann?
Es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst hab Probleme damit, das zu tun. Und der Grund, warum ich es mal ab und zu tue, ist, dass ich einfach weiß, dass es funktioniert. Das ist sozusagen dann mein Trick, um mich dazu zu bringen, dass ich mir sage, okay, hey, ich weiß, dass es funktioniert und jetzt musst du da halt durch. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, sich einfach zu zwingen. Also, andererseits, man könnte auch wieder Wenn-Dann-Pläne benutzen. Mhm. Weil das ist ja zielgerichtetes Verhalten. Ja. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass man dadurch, dass man diesen Selbstcheck macht, mal schaut, ob der Kopf und Bauch zusammenhängen, dass man dadurch zufriedener und motivierter leben kann. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein Ziel, was auf jeden Fall die Hörer von deinem Podcast alle haben, wahrscheinlich. Mhm. Und wenn man sich klar macht, dass das in sich hineinhören ein Mittel ist, dieses Ziel zu erreichen, und sagt, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in meinem Leben nicht weiter, dann setze ich mich hin und höre 5 Minuten in mich hinein, um festzustellen, ob mein Bauch und mein Kopf noch in Übereinstimmung sind. Mhm. Ja, das könnte man, diesen Trick oder diesen Mechanismus könnte man auch nutzen, um sich ein bisschen leichter zu machen.
Wenn ich es schaffen würde, weil, ich meine, du kennst mich und du kennst auch mein Thema Bewegung.
Ja.
Wenn ich es schaffen würde, jemanden durch Bewegung so zu aktivieren und so in einen, ich sag mal, emotional erregten Zustand zu bringen, dass alles ist on fire sozusagen im Gehirn, könnte das ein Vorteil sein, dass man dann in diese
Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Also letztendlich, glaube ich, ist Bewegung einfach ein anderer Weg, um Zustände zu simulieren. Mhm. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein sehr kognitiver, sehr mentaler Zugang. Mhm. Ich glaube, das Gleiche kann man auch erreichen durch Bewegung. Mhm. Ich denke natürlich, man muss es dann ein bisschen anders framen. Man muss dann schauen, dass man natürlich auch Zustände findet, die sich eher für Bewegung eignen als sozusagen für die mentale Repräsentation. Aber ich glaube, das ist mindestens genauso gut machbar.
Ja. Ja. Also was ich zum Beispiel ganz gern mache, das habe ich schon mit Kindern und Jugendlichen gemacht, mit Erwachsenen funktioniert es auch ganz gut, dass ich Erfolgserlebnisse erlebbar mache.
Ja,
und super. Dann die Reflexion darüber sozusagen, das findet im Gespräch statt, aber Erfolgserlebnisse, da geht es einfach um das Überwinden von Hindernissen. Ich setze mir zum Ziel, ich möchte dieses Hindernis überwinden, denke mir vielleicht, das ist für mich jetzt interessant und dann merke ich, ich kann das tatsächlich. Und Stück für Stück kann ich auch höhere Hindernisse überwinden und stelle plötzlich fest, ich entwickle die Fähigkeiten dafür und so.
Das ist ein super Beispiel, was du bringst. Das ist, glaube ich, extrem gut, um für sich selbst festzustellen, ob man ein Leistungsmotiv hat. Mhm. Ob man ein sehr ausgeprägtes, implizites Leistungsmotiv hat. Mhm. Das bedeutet, ob man Lust, Freude und Motivation dabei empfindet, sich selbst zu verbessern. Mhm. Und indem du deinen Teilnehmern immer höhere Hindernisse stellst, kreierst du letztendlich genau so eine Situation, in der die diese Erfahrung machen. Und ich glaube, wenn man dann in die Selbstreflexion geht und mal versucht, welche Gefühle habt ihr dabei? Empfindet ihr Stolz? Empfindet ihr Genugtuung, das geschafft zu haben? Da kann man sehr gut, glaube ich, an das implizite Leistungsmotiv auch rankommen. Weil es wird sicher Menschen geben, die sagen, ja, es fühlt sich richtig gut an, zurückzuschauen und zu sehen, hey, ich habe das geschafft und ich habe mich selbst verbessert. Es wird aber auch andere Leute, die sagen, ja, es ist cool, dass ich es irgendwie geschafft habe, aber warum macht mit mir jetzt nicht viel?
Ja.
Und das ist eben ein sehr guter Hinweis und oder etwas, woran man erkennen kann, dass sich Menschen in ihrem impliziten Leistungsmotiv auch unterscheiden.
Jetzt hat ja Motivation auch immer was mit dem Thema Belohnung zu tun.
Mhm.
Also das denke ich jetzt gerade auch mit diesem Hindernisse überwinden, Erfolgserlebnisse haben und je nachdem, was ich eben für implizite Motive habe, sieht für mich natürlich, also belohne ich mich selber für unterschiedliche Erfolge, sage ich jetzt mal. Inwieweit spielt denn in diesem ganzen Spiel, also wie kann ich vielleicht auch mehr mich selber über diese Belohnung irgendwie motivieren?
Ja, das Thema Belohnung in der Psychologie ist oder in der Motivationspsychologie ist ein heiß diskutiertes Thema. Was man vielleicht verstehen muss, bevor ich das jetzt so ein bisschen einordne, ist, dass im Gegensatz zu anderen Themen in der Psychologie, die Motivationspsychologie noch sehr stark davon geprägt ist, dass verschiedene Schulen, verschiedene Denker stark miteinander streiten darüber, was jetzt ganz genau Motivation ist, was das Wesen von Motivation ist. Es kristallisiert sich aber tatsächlich heraus, dass Belohnung bzw. Belohnungserwartung ein Schlüssel von Motivation ist. Wobei Belohnungen damit nicht so ganz konkret gemeint sind, sondern einfach ein positiver Erregungszustand, den man erlebt. Und das kann durch alles kommen. Das kann durch physische Belohnung sein, das kann aber auch sein, indem man einfach in eine schöne Situation reinkommt, die einen erfreut. Ja, das kann eben alles sein. Es muss eben nichts Konkretes sein, diese Belohnung. Und der Grund, warum sich das jetzt so langsam rauskristallisiert, ist, dass man oder dass die Motivationspsychologie sich jetzt stark auch an der Neuropsychologie orientiert hat. Mhm. Und man sich eben angeschaut hat, naja, was passiert denn im Gehirn bei Leuten, die zum Beispiel Suchtverhalten zeigen? Ja. Na, man könnte ja sagen, das ist ein extrem motiviertes Verhalten.
Mhm.
Die, die greifen zur Flasche, die greifen zur Spritze, greifen zu den Drogen, um eben eine Art von Belohnung zu bekommen. Und da hat man festgestellt, dass das dopaminerge System eine große Rolle spielt. Und dieses dopaminerge System ist eben ja letztendlich dafür verantwortlich, sehr, sehr vereinfacht gesagt, Dopamin freizusetzen. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eben im Gehirn wirkt. Und Dopamin ist hauptsächlich für die Belohnungserwartung verantwortlich. Ja, früher dachte man immer, Dopamin wäre so das Gefühl oder der Neurotransmitter, der so dieses Gefühl von Freude und Belohnung hervorruft oder der dann ausgeschüttet wird, wenn man das hat. Ist er aber nicht. Er ist für die Erwartung von Belohnung zuständig. Das heißt, es ist wirklich dieses Gefühl, so, oh, das wäre jetzt richtig cool, das zu haben. Das wäre jetzt so, das wird richtig cool gleich so. Und ich möchte dahin, wo es halt irgendwie dann gleich toll wird, wo ich eine Belohnung erfahre. Ne, es ist letztendlich dieser Spannungszustand, kurz bevor man eben etwas tut, was einen dann belohnt. Und dann werden eben Endorphine freigesetzt. Und das sind eher die Neurotransmitter, die dann sozusagen für das Erleben von Belohnung zuständig sind. Und dann gab es irgendwann Studien, die sich damit zum Beispiel auseinandergesetzt haben, warum wir immer zum Handy greifen. Ja, auch das ist ein motiviertes Verhalten. Ja, wir sind irgendwie mit anderen im Gespräch und trotzdem greifen wir zu unserem Handy. Und da auch hängt ganz stark das dopaminerge System mit zusammen. Wir greifen nicht zu unserem Handy, weil das Greifen nach unserem Handy so wahnsinnig belohnt ist. Fühlt sich nicht so toll an, fühlt sich eigentlich irgendwie nur neutral an. Wir greifen zu unserem Handy, weil wir erwarten, dass da eine Nachricht sein könnte. Ja? Das heißt, es ist die Erwartung, die uns zu diesem motivierten Verhalten treibt. Und das ist scheint, und davon bin ich persönlich auch überzeugt, letztendlich der Kern von Motivation zu sein.
Sorry, aber das kann ja, im Endeffekt bedeutet das, das Dopamin ist sozusagen, es befeuert meine Motivation.
Genau.
Aber es kann dann auch sein, dass die Endorphine ausbleiben.
Genau, das kann sein. Passiert
beim Handy.
Beim Handy zum Beispiel. Aber irgendwann ist trotzdem eine Nachricht da. Ja, das heißt, wir haben eine intermittierende Verstärkung.
Deswegen mache ich es
wieder. Weil wir gelernt haben, jedes Mal, wenn ich zum Handy greife, ist es potenziell möglich, dass ich eine Belohnung erfahre. Dementsprechend wird suggeriert uns das dopaminerge System immer wieder, hey, greif doch mal wieder dazu. Streck doch mal deinen Arm aus. Sei doch mal unfreundlich zu deinen Freunden, mit denen du am Tisch sitzt und guck mal nach, ob dir jemand auf WhatsApp geschrieben hat.
Das heißt, wenn ich ich denke jetzt an diese Implementation Intentions, meine Wenn-Dann-Pläne.
Ja.
Das heißt, rein neurobiologisch würde bei diesen Implementation Intentions auch das dopaminerge System eine große Rolle spielen? Oder ist es da nicht beteiligt?
Nee, es hängt davon ab. Also ideal wäre es natürlich, wenn man eine Verhaltensweise finden würde bei dem Dann-Teil des Wenn-Dann-Plans, die das dopaminerge System mit involviert. Klar, das wäre super, weil dann will man auch von selbst diese Tätigkeit ausführen, die einen dann weiterbringt zu seinem Ziel. Das ist übrigens der absolute Idealzustand, wenn es um Motivation geht. Ja? Ich habe ein Ziel, das ich verfolge, das mir wichtig ist, das ich erreichen möchte, aber auch der Weg dahin motiviert mich. Die Wenn-Dann-Pläne sind eigentlich dafür gedacht, eine Situation zu kompensieren, in der das dopaminerge System eben nicht mit aktiviert ist. Das ist letztendlich auch, wenn man so will, der neurobiologische Unterschied zwischen Motivation und Willenskraft. Wenn wir motiviert sind oder im Zustand der Motivation, befeuert uns das dopaminerge System, es gibt uns Energie. Wenn wir nicht motiviert sind, ist das dopaminerge System kalt, wenn man so will. Und wir müssen all diese Veränderungen, die dadurch entstehen, dass das dopaminerge System aktiviert wird, selbst herstellen. Und das kostet eben, wie ich eingangs gesagt habe, extrem viel Energie. Und wenn wir uns viel dieser Energie sparen können, indem wir zum Beispiel Wenn-Dann-Pläne machen, erleichtern wir uns unser Leben und die Zielerreichung enorm.
Wenn ich jetzt so ein Weil jetzt überlege ich gerade, wenn ich jetzt so einen Wenn-Dann-Plan mir erstellt habe, der mich ja irgendeinem langfristigen Ziel näher bringen soll. Bei Zielerreichung kommt es ja wahrscheinlich zu Endorphinausschüttung.
Wahrscheinlich, ja.
Weil ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, da muss ich ja, das klingt jetzt nach einer ziemlich langen Durststrecke,
ja,
bei der eigentlich kein Dopamin ausgeschüttet wird, genau, aber irgendwann,
ja,
vielleicht,
ganz genau,
kommt es dann zur Endorphinausschüttung und ich bin halt in der Arbeit pünktlich,
ja, zum, ja, Beispiel. Das ist eben das Dilemma, was ich angesprochen habe. Man kann sich das so vorstellen, je näher eine Belohnung oder ein als belohnend empfundener Zustand ist und je stärker der als belohnend empfunden wird, desto stärker ist das dopaminerge System involviert. Oder wenn wir zum Beispiel gelernt haben, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Handlungen, bestimmte Situationen mit Belohnung zu assoziieren, dann, sobald wir in der Situation sind, das dopaminerge System ist an, auf geht's, und wir sind motiviert, wir sind energetisiert. Aber eben häufig wollen wir Ziele erreichen, die sehr weit zeitlich in der Ferne liegen. Da ist es schwer, das dopaminerge System mit zu involvieren, weil ich meine, wir haben ja auch währenddessen viele andere Teilziele, kleinere Ziele, andere Ziele, die uns Spaß machen, Impulse, die das dopaminerge System irgendwie mit involvieren. Dementsprechend, ja, es ist eine Durchstrecke, dahin zu kommen, aber deswegen haben wir Selbstkontrolle, deswegen haben wir Willenskraft. Na, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. So, wir sind natürlich eine Spezies, die es evolutionär gewohnt ist, die Belohnung sofort haben zu wollen. Wir können aber gleichzeitig eben auch Belohnungen in der Zukunft antizipieren und haben die Fähigkeiten dazu, die selbstregulatorischen Fähigkeiten dazu, diese Belohnung in der Zukunft auch zu erreichen. Aber dazu brauchen wir eben Willenskraft. Und eine Möglichkeit ist es, entweder Strategien anzuwenden, die dafür sorgen, dass wir weniger Willenskraft einsetzen müssen, sozusagen Reibungsverlust reduzieren. Die andere Möglichkeit ist es, zu versuchen, unser Ziel auf einem Weg zu erreichen, der das dopaminerge System eben mit involviert. Und da, um den Bogen nochmal zu spannen, könnte auch das 3K-Modell helfen. Ein klassisches Beispiel ist es, sagen wir Lernen zum Beispiel. Lernen ist jetzt, wenn man nicht gerade leistungsmotiviert ist, etwas, was schon häufig mal Willenskraft verlangt. Wir alle kennen es wahrscheinlich aus dem Studium, aus der Schule, so, ach, es ist langweilig, will mich damit nicht auseinandersetzen, aber ich will auch irgendwie eine gute Note schreiben. Jetzt kann man überlegen, so, was sind meine impliziten Motive? Bin ich eher jemand, der machtmotiviert ist? Bin ich jemand, der anschlussmotiviert ist? Oder bin ich eben jemand, der leistungsmotiviert ist? Nehmen wir mal jemanden, der anschlussmotiviert ist. Also das ist jemand, der sich energetisiert fühlt, wenn er etwas mit anderen Leuten zusammentut. Die logische Konsequenz aus dieser Selbsterkenntnis ist es, Lerngruppen zu machen. Ja, und zu lernen in einem Kontext, in dem das dopaminerge System letztendlich mit aktiviert wird und dadurch eben energetisiert zu werden. Und so kann man das eben hinstellen, dass man sein Ziel auf einem Weg erreicht, der eben Dopamin freisetzt und es uns dadurch erleichtert, eben unser Ziel zu erreichen.
Jetzt spielt ja auch das Thema Motivation in der, nicht nur beim Lernen in der Schule, sondern natürlich auch in der Arbeitswelt eine große Rolle. Und du sprichst ja auch öfter bei Firmen oder für Gruppen von Leuten, die Führungsaufgaben übernehmen und so weiter. Da, also so wie ich das sehe, ist das Ziel eines Arbeitgebers natürlich, ich möchte, dass meine Leute motiviert arbeiten. Wie gehst du mit so einer Anfrage um und was machst du dann tatsächlich mit den Leuten?
In der Regel ist es erstmal so, dass ich mich mit der anfragenden Partei, mit den Kunden hinsetze in einem Vorgespräch und darüber spreche, was sie eigentlich wollen. Eben um mal abzufragen, wollen sie jetzt Informationen dazu, wie man Willenskraft aufbringt, oder wollen sie tatsächlich wissen, wie man Situationen herstellt, in denen ihre Mitarbeiter stark motiviert sind. Und davon ausgehend, was sie eben sich vorstellen, welches Ziel sie mit diesem Workshop verfolgen, baue ich natürlich die Workshops dann auch auf. In der Regel aber ganz grundsätzlich ist es so, dass mein Kollege und ich, mit dem ich häufig diese Workshops gebe, gerade im Arbeitskontext versuchen, diesen Mythos Motivation, dieses Diktat Motivation ein bisschen zu zerschlagen. Mhm. Klar, Motivation ist super, ist was Wichtiges. Und auch wenn man motiviert ist, ist man zufriedener, man fühlt sich besser, das ist alles sehr wichtig. Aber wir glauben, dass gerade in einem organisationalen Kontext es wichtig ist, Demotivation zu verhindern. Mhm. Ja? Denn ganz, ganz häufig machen wir die Erfahrung, dass Unternehmen an uns herantreten und sagen, ja, wir brauchen wirklich einen Motivationsworkshop und oh Gott, und dann reden wir mit den Teilnehmern und es stellt sich raus, dass tatsächlich so viele situative Faktoren da sind, die einfach Motivation zerstören. Mhm. Ein Klassiker ist zum Beispiel Sinnlosigkeit. Mhm. Das ist gerade in Projektteams häufig. Wir hatten mal ein Projektteam da, wo wir dann drüber geredet haben, ja, was man alles machen kann, um die intrinsische Motivation an Projekten zu erhöhen. Und es stellte sich heraus, dass sie in der letzten Zeit 10 Projekte gemacht haben, die alle im Papierkorb verschwunden sind, ohne dass sie irgendjemand angesehen hat. Und das war für uns so ein Moment, wo wir gedacht haben, so daran liegt's. Und ausgehend davon versuchen wir auch so ein bisschen Bewusstsein dafür zu sehen, Menschen sind grundsätzlich produktiv. Ja, und sie sind auch ausreichend produktiv. Ich muss nicht durch Motivation die Produktivität noch stärker steigern. Was ich aber sollte, ist, Demotivation zu verhindern. Denn wenn Leute demotiviert sind, sind sie nicht mehr bereit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. Mhm. Und dann sinkt die Produktivität. Mhm. Natürlich kann ich motivieren und sollte auch motivieren, aber ich sollte das in Situationen tun, in denen es tatsächlich notwendig ist. Das heißt, letztendlich setzen wir uns dafür ein, so ein zweischrittiges Denken zu haben. Mhm. So, der erste Schritt ist erstmal wirklich alles aus der Arbeitssituation zu entfernen, was zu Demotivation führt. Und der zweite Schritt ist es, für Situationen, in denen es wirklich nötig ist, die Mitarbeiter dazu zu bringen, mehr zu tun als das eigentliche Maß des Erwarteten, zum Beispiel, wenn die Firma gerettet werden muss. Mhm. Also, was man dann tun kann, dass Menschen eben mitziehen.
Jetzt gibt es aber ja einen ziemlich großen Markt eigentlich an so, ich sag mal so, Motivationsrednern. Das findet man ja auf den sozialen Medien und da gibt es auch einige Podcasts, die, da will ich jetzt keinen Namen nennen, aber das wirkt für mich immer wie so ein Marktschreier, der so, der die Leute anschreit und quasi ein Motivationszitat nach dem anderen rausballert. Warum kommt es dann so gut an? Weil es gibt's ja so viel.
Ja, es kommt deswegen so gut an, weil diese Motivationscoaches oder selbsternannten Motivationscoaches den Leuten das geben, was sie davon erwarten. Ja, man muss sich das vorstellen. Wenn man hört, hey, wir gehen in einen Motivationsworkshop, dann hat man eine ganz starke subjektive Theorie davon, was gleich passieren wird. Und die Erwartungshaltung ist natürlich einfach die, dass man da ein bisschen energetisiert rausgeht. Weil das ist das, was wir mit Motivation verbinden. Ja. So. Und das ist, was diese Motivationscoaches oder Motivationsräder liefern. Sie energetisieren die Leute, indem sie rumspringen und die Arme hochreißen und ein Motivationszitat nach dem anderen bringen. Geben sie den Menschen genau das, was sie erwarten. Und das ist auch nicht schlecht. Das ist auch grundsätzlich nicht verwerflich. Nur, sie sollten ehrlich sein im Hinblick darauf, was sie wirklich tun. Letztendlich sind es Animateure.
Ja.
Und genau das machen sie. Zwischen Motivationscoaches, die eben stark auf diese Energetisierung setzen, und Leuten im Ferienclub ist halt kein wahnsinnig großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass die Motivationscoaches das dann mit irgendeiner inspirierenden Story verbinden und erzählen, wie der Mensch ohne Arme und Beine doch auf den Mount Everest gekommen ist. Wie gesagt, aber es ist an sich nicht schlimm. Es sollte nur auch für die Teilnehmer oder die Hörer auch von solchen Podcasts oder Menschen, die sich damit beschäftigen, klar sein, man lernt da nichts über Motivation. Dieser Effekt, und das wissen wir aus Studien, ist relativ schnell wieder vorbei. Weshalb, oder was vielleicht auch erklärt, warum es auch so viel Angebot gibt, weil wenn irgendwie das reichen würde, dass dann mal einer reinkommt, dann bräuchte ich den ja eigentlich gar nicht mehr, aber irgendwie müssen die dann doch immer wieder kommen. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. Und der Unterschied ist eben der zu Menschen, die aus einem wissenschaftlichen Kontext kommen und die das eher in Workshops verpacken, ist, wissenschaftlich orientierte Motivationstrainer versuchen, Menschen in die Lage zu versetzen, sich selbst zu motivieren, beziehungsweise Motivation zu verstehen und zu wissen, was man selbst tun kann. Mhm. Und deswegen sagen wir auch zum Beispiel in unseren Workshops immer, ja, so Motivation ist was Wichtiges, mhm, und Motivation hat viel mit Energie zu tun, aber mhm, über Motivation was zu lernen, das ist mhm, nicht unbedingt motivierend und energetisierend. Mhm.
Aber das ist natürlich dann ein kannibalistisches Geschäftsmodell, weil die Leute kommen halt nicht wieder. Die haben es dann irgendwann verstanden.
Genau. Aber das ist unsere Überzeugung als Psychologe.
Ja,
wir wollen letztendlich nichts verkaufen. Wir mhm, wollen nicht unsere eigene Existenz dadurch berechtigen, dass mhm, wir ein Angebot schaffen, was die Leute mhm, immer wieder machen, mhm, um uns irgendwie am Leben zu halten. Wir sind keine Drogendealer, wenn man so will.
Ja.
Sondern als Psychologen ist es uns wichtig, das Wissen, was wir haben, das Wissen, was die Wissenschaft gewonnen hat, nach außen zu tragen und Menschen dabei zu helfen, ihr Leben selbst besser in die Hand zu nehmen. Und mhm, wenn die Leute nicht wiederkommen, ist das das beste, mhm, das beste Ergebnis, was wir erzielen können. Weil dann wissen wir, wir haben was bewegen können, mhm, was den Menschen in ihrem Leben hilft. Mhm. Und darum geht's.
Abschließend so noch eine Frage. Möchtest du irgendwie noch irgendwie weiterführende Literatur empfehlen? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, da könnte man mal nachschlagen oder nachlesen?
Es gibt wirklich extrem viel Gutes mhm, im Internet. Es gibt extrem viel Schlechtes im Internet mhm, leider auch. Deswegen glaube ich, würde ich dir einfach ein paar Buchtitel nennen, mhm, einfach ein paar Links geben, mhm, von denen ich überzeugt bin, dass sie wirklich wichtige ja, und sinnvolle Informationen ja, zum Thema Motivation und Potenzialentfaltung und so mhm, weiter bereitstellen. Ein mhm, sehr gutes Buch ist zum Beispiel von Kelly McGonigal. Mhm. Das Buch The Willpower Instinct. Mhm. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Aufwärts mit Rückenwind. Mhm. Ich bin mir mhm, nicht ganz sicher, aber ich werde mhm, dir, werd ja, dir den Buchtitel ja, geben. Das ist ein sehr schönes Buch von einer extrem erfolgreichen und sehr inspirierenden Psychologin aus den USA, die eben ein Programm entwickelt hat, wie man sich das Aufbringen von Willenskraft in seinem Leben erleichtern kann. Mhm. Und dieses Buch ist eben sehr schön gemacht, weil immer wieder gute Übungen drin sind und sehr, sehr gute Hinweise, auch psychoedukative Hinweise mhm, darüber, was eigentlich im Gehirn dabei mhm, passiert, was psychologisch passiert, wenn wir Willenskraft aufbauen. Mhm. Das ist die eine Sache. Ein anderes Buch, was ich wirklich empfehlen kann, ist Rethinking Positive Thinking mhm, von Gabriele Oetting. Eine andere sehr wichtige Psychologin, die letztendlich gezeigt hat, dass dieser Mythos, man muss sich nur vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das mhm, Ziel erreicht hat und man muss nur positiv denken, dass es dazu führt, dass man die Ziele erreicht. Mhm. Diesen Mythos hat sie zerstört in ihrer mhm, Forschung, mhm, erfreulicherweise, mhm, und hat aber anstelle dessen ein sehr effektives Programm gesetzt, mhm, genannt WOOP, W-O-O-P. Mhm. Ja, mit dessen Hilfe ist tatsächlich leichter, es seine langfristigen Ziele zu erreichen. Mhm. Und auch das kann man mal auf YouTube suchen. Da mhm, gibt es viele gute, so animierte Videos dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich auch als Wissenschaftler und als Psychologe mhm, empfehlen kann.
Cool. Ja, die Links, die packe ich auf jeden Fall alle bei mir in die Shownotes. Da könnt ihr dann alle nachlesen und nachgucken. Wie sieht für dich so die nächste Zeit aus? Was hast du vor?
Ich werde viel, viel arbeiten. Ich habe mhm, momentan sehr, sehr viele Vorlesungen, die ich mhm, halten muss. Ich muss meine Doktorarbeit auch mal langsam mhm, abschließen. Mhm. Ja, und dann werde ich eigentlich im Wesentlichen daran arbeiten, das Workshop-Geschäft mhm, ein bisschen voranzutreiben.
Mhm. Glaubst du, es ist noch viel Arbeit, Menschen davon zu überzeugen, dass diese psychoedukativen Workshops gut sind? Oder suchen immer noch viele nach diesem Animateur oder suchen mittlerweile auch viele nach diesem, nach jemand, der einfach erklärt, so sieht's unter der Haube aus und jetzt kann's losgehen?
Ich glaube, es ändert sich. Mhm. Ich glaube, gerade befinden wir uns in einer Zeit, wo sich die Perspektive ändert. Mhm. So diese Schwemme an Motivationscoaches mhm, und Trainern kam ja vor allem so in den 90er Jahren, mhm, so in den 80er, 90er Jahren. Da haben die horrende Tagessätze verdient. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass auch gerade das BWL-Studium, das Management-Studium evidenzbasierter geworden ist, sich stärker mhm, an auch wissenschaftlichen Befunden orientiert, gerade was Führung, mhm. was Mitarbeiter, Motivation und Beziehung von Mitarbeitern zum Chef angeht, dass da jetzt die jungen Führungskräfte stärker auch offen sind für solche mhm. psychoedukativen mhm. Ansätze. Und ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Je jünger die Führungskraft ist, desto offener mhm. sind die für sowas. Mhm. Und ein anderer Faktor ist, ob man mit jemandem spricht, der selbst sozusagen aus einem wissenschaftlich orientierten Feld kommt. Mhm. Also zum Beispiel mhm. Führungskräfte, die selbst eigentlich Ingenieure sind mhm. oder was Technisches gelernt mhm. haben mhm. oder so. Die sind häufiger auch dafür bereit, eben mhm. sich nicht von diesem ganzen Blendwerk ablenken zu lassen, sondern tatsächlich zu schauen, was kriege ich eigentlich für das Geld, was ich diesen Personen bezahle. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, der Markt in dem Bereich wächst, mhm. Die Perspektive ändert sich und das finde ich super für eigentlich jeden, der arbeiten muss, aber der sich auch selbst entwickeln möchte und sein Potenzial finden möchte.
Cool. Wow, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. War jetzt zwar sehr lang, aber es war für mich auch einiges wirklich Gutes dabei. Ich nehme auch noch einige Inputs mit, besonders auch für mich, so für meine eigenen Workshops. Ich wünsche dir für die Zukunft, für die Promotion vor allem, dass das fertig wird, alles Gute, aber du kannst dich ja zur Not selber motivieren.
Ja, sollte man meinen.
Hängst dir halt ein paar Quotes auf. Ja. Und vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir dann alles Gute.
Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank auch dir. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich finde deinen Podcast echt super und wünsche auch dir viel Erfolg.
Danke.
Dass noch mehr Leute dich
hören. Danke, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Das war jetzt ein sehr langer und ausführlicher Blick unter die Haube. Ich hoffe, ihr könnt euch einiges aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich selbst habe wieder einiges dabei gelernt. Und wenn ihr weiterführende Infos haben möchtet, schaut gerne bei mir auf die Homepage bei movemore.de. Dort findet ihr unter dem Titel Podcast immer die Shownotes. Dort könnt ihr nachgucken, welche Bücher der Johann empfiehlt, was für Links er sonst weiterführend empfiehlt. Und dort poste ich auch das Video über die WOOP-Methode, die er gerade noch angesprochen hat. Das dauert nur 4 Minuten und ist sehr, sehr gut und erklärt sehr, sehr gut, was hinter dieser Methode steckt und wie man die selbst auch anwenden kann. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass alles, was ihr heute gehört habt, versucht das anzuwenden, nehmt das wirklich mit. Und wenn ihr es versucht habt anzuwenden, dann gebt mir Rückmeldung, sagt mir Bescheid, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Schreibt mir gerne eine E-Mail, ihr findet meine E-Mail-Adresse auf der Homepage und ich sag's euch auch jetzt, die ist ben@movemore.de, die ist nicht so schwer. Und gebt mir gerne eine Rückmeldung und wenn euch der Podcast gefällt, gerne bewertet den bei iTunes oder bei Spotify. Wobei, ich glaube, bei Spotify kann man gar nicht bewerten, also tut das gerne bei iTunes. Und abonniert den Podcast, denn dann kriegt ihr auch mit, wann die nächste Folge kommt. Die wird auf jeden Fall wieder nächsten Samstag sein. Und da geht es dann um das Thema, weil viele immer das Gefühl haben, ich kann in meinem Leben eigentlich gar nichts kontrollieren. Und man verfällt dann in eine fast schon Opferrolle. Man hat das Gefühl, das Leben zieht an dir vorbei. Und das hat auch die Kathi im letzten Gespräch angesprochen, dieses Gefühl wie so ein Zug, der die ganze Zeit mit Vollgas durch die Prärie rauscht. Und da möchte ich euch wieder einen Einblick in meine Philosophie geben. Und zwar, wie kann ich wieder in eine aktive Rolle kommen? Wie werde ich wieder der Herr im eigenen Haus? Und das natürlich wieder eingespielt über das Thema Bewegung. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Ich bedanke mich, dass ihr meinen Podcast so gerne weitergebt, denn ich freue mich sehr, wenn sich die Idee verbreitet, dass Menschen einfach ihren eigenen Weg finden wollen und sich auch gegenseitig darüber austauschen und einfach ihre eigenen Erfahrungen machen und die dann teilen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin, wir hören uns nächsten Samstag. Alles Gute. Yeah.